HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch.
Der Generalbundesanwalt wirft dem Angeklagten Stefan E. vor, den damalig amtierenden Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke mit einem gezielten Schuss in den Kopf getötet zu haben.
Ein rechtsextremistischer Anschlag auf einen führenden Repräsentanten des Staates ist ein Alarmsignal.
Das war keine spontane Aktion, sondern seit langem haben sie sich mit dieser Frage beschäftigt, Walter Lübcke zu ermorden.
Das verdeutlicht die niedrigen Beweggründe, aus ihrer rechtsextremistischen Gesinnung heraus den Mord geplant und begangen zu haben.
Was erwartet die Familie? Was erwarten die Hinterbliebenen von diesem Prozess? Wir wollen alle Umstände zur Mordtat erfahren.
Sie können sich vorstellen, dass das für die Familie eine sehr, sehr schwierige Situation ist, hören zu müssen, wenn der Hauptangeklagte sich als Opfer einer schwierigen Kindheit darstellt und der Eindruck entsteht, als wenn so etwas dann in einer so furchtbaren Tat enden muss.
Nicht nur eine furchtbare Tat, sondern für uns auch eine große Aufforderung, in allen Ebenen noch einmal zu schauen, wo es rechtsextreme Tendenzen oder Verwebungen geben könnte.
Es war nur ein einziger tödlicher Schuss, der fiel und traf mitten in den Kopf. Aber er schockierte die gesamte Republik. Walter Lübcke, der Kasseler Regierungspräsident, starb in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen-Ister, weil er offen für eine Flüchtlingspolitik eintrat, die dem Täter ein Dorn im Auge war. Der Täter, Stefan Ernst, 47 Jahre, Neonazi, mehrfach vorbestraft, ein politisch motivierter Gewalttäter. Er ist geständig, liefert aber unterschiedliche Versionen, die auch seinen Kumpanen Markus H., einen ebenfalls einschlägig bekannten Rechtsextremisten, als Mittäter schwer belasteten. 22 Prozesstage hat es bislang gegeben und immer noch stehen die Fragen im Raum, woher stammt die Waffe, welche Rolle spielte Markus H., war er ein Einflüsterer, der Denker und Anstifter und waren beide Teil eines rechtsextremistischen Netzwerkes? Der mörderische Hass auf Walter Lübcke zeigt, dass rassistische Gewalt eben keineswegs nur die Opfer bedroht, sondern auch die liberale Demokratie an sich. Ein Mord und viele Fragen. Der Lübcke-Prozess haben wir den Tag heute überschrieben und steigen mitten in den Gerichtsprozess ein, der heute nach einer zweiwöchigen Pause weitergeführt wurde. Frank Angermund hat für uns den 22. Prozesstag begleitet. Herr Angermund, gab es Überraschungen oder lief alles nach Plan und wie vorgesehen?
Na, heute war es recht unspektakulär. Zwei Sachverständige, die recht wenig zur Aufklärung der Vorwürfe beitragen konnten. Das ist allerdings eher ungewöhnlich und die Familie Lübcke mag es mir nachsehen. Dieser Prozess gleicht teils einer Crime-Fernsehserie mit Cliffhanger am Ende des Prozesstages. Wir haben ja inzwischen drei verschiedene Tathergänge gehört. Der Mitangeklagte Markus H. ist aus der U-Haft entlassen worden. Der Anwalt des Hauptangeklagten Stefan Ernst, dem wurde das Mandat entzogen. Der jetzige Anwalt von Stefan Ernst wurde als Zeuge gegen diesen Anwalt gehört und eine Zeugin wurde der Lüge im Zeugenstand überführt. Also es ist teils recht spektakulär.
Der 1. Juni 2019, wenn wir nochmal zurückblicken, war ein Samstag, ein warmer Frühsommertag, an dem sich Stefan Ernst vornimmt, Walter Lübcke zu töten. Was ist über den Tathergang bislang bekannt?
Ja, damals war Kirmes in Wolfhagen-Ister, alles war auf den Beinen und Walter Lübcke war nicht auf der Kirmes, sondern er hat auf der Terrasse seines Hauses gesessen, er hat eine geraucht, eine Zigarette und hat im Tablet nach Urlaubsmöglichkeiten gesucht. Und dann sind entweder beide Angeklagten oder zumindest der Hauptangeklagte Stefan Ernst alleine auf diese Terrasse gegangen, haben Walter Lübcke bedroht, der wollte sich das nach allem, was wir bisher gehört haben, nicht gefallen lassen, hat versucht aufzustehen, er ist dann zurückgedrückt worden in den Sitz und aus kurzer Entfernung ist ihm in den Kopf geschossen worden.
Am Ende dieser Nacht ist Walter Lübcke tot, erschossen aus nächster Nähe auf der eigenen Terrasse, gefunden von seinem Sohn Jan Hendrik, der zunächst glaubt, sein Vater habe einen Herzinfarkt erlitten und auch noch um sein Leben kämpft. Die Familie Lübcke sitzt als Nebenklägerin mit im Gerichtssaal. Wie nehmen Sie die Familie wahr?
Ja, heute war sie, die Familie Lübcke, ausnahmsweise mal nicht im Gerichtssaal, aber ansonsten kommt die Witwe von Walter Lübcke und mindestens ein Sohn, die kommen immer gemeinsam mit dem Anwalt in den Gerichtssaal. Sie laufen hintereinander her wie so eine Prozession, bleiben dann zunächst hinter ihren Stühlen stehen und starren die Angeklagten an, so als wollten sie wissen, was ist in der Tatnacht genau passiert, erzählt es uns. Es ist für viele Prozessteilnehmer, Beobachter schwer zu verstehen, warum sich die Familie diese Prozedur antut, warum sie das auf sich nimmt, obwohl die Familie nach außen hin sehr stark wirkt. An einem Prozesstag wurde beispielsweise das komplette 15-minütige Video der Rede Walter Lübkes von der Bürgerversammlung in Lohfelden zu einer geplanten Flüchtlingsunterkunft gezeigt. Das hatte ja der Mitangeklagte Markus H. gefilmt, aufgezeichnet und dann in einer Kurzform im Internet veröffentlicht. Und nach diesen 15 Minuten, da ist es aus dem Sohn, aus Jan Hendrik, herausgeplatzt. Er sagte, er sei stolz auf seinen Vater, denn er habe mit jedem Wort, das er da gesagt habe, recht gehabt und hätte auch jetzt noch recht. Im Übrigen hat Walter Lübcke 15 Minuten Plädoyer gehalten für mehr Solidarität in unserer Gesellschaft.
Der Täter, den wir uns später noch einmal genauer anschauen, heißt Stefan Ernst, 47 Jahre alt, Industriemechaniker, Neonazi-Gewalttäter. Es steht mittlerweile außer Frage, dass er der Todesschütze ist. Das sagt er zumindest selbst. Er gesteht die Tat bei der Polizei und auch im Prozess, liefert aber verschiedene Versionen, drei an der Zahl. Welche sind das und warum?
Ja, Version 1 ist 3 Wochen nach der Tat in der Untersuchungshaft entstanden. Das war eine polizeiliche Vernehmung ohne Anwalt. Und darin gesteht Stefan Ernst sehr glaubhaft, sehr detailreich, dass er schon jahrelang etwas gegen Lübcke geplant hatte, wegen dessen Rede in Lohfelden. Und in dieser Version sagt er, er habe als Einzeltäter gehandelt. Dann gibt es Version 2, das ist eine richterliche Vernehmung. Diesmal hat Stefan Ernst seinen neuen Anwalt, Frank Hannig, dabei. Und hier wird das ursprüngliche Geständnis widerrufen. Vielmehr sagt Ernst aus, dass er gemeinsam mit dem Mitangeklagten Markus H. auf der Terrasse in Wolfhagen-Ister war und die beiden Lübcke geplant hatten, eine Abreibung zu verpassen. Schlagen, treten, sowas war geplant. Dabei habe sich aus Versehen ein Schuss aus der Waffe gelöst. Und zwar habe Markus H. die Waffe gehalten. In dieser Vernehmung, da wirkt Stefan Ernst fahrig, einsilbig, widersprüchlich. Und dann gibt es eine dritte Version. Die hat sein jetziger Anwalt Kaplan im Prozess vorgelesen. Und nach dieser Version waren beide Angeklagten am Tatort. Angeblich wollten sie Lübcke zunächst nur eine Abreibung verpassen. Doch als dieser aufstehen wollte, ist er in den Stuhl zurückgedrückt worden und dann hat Ernst auf ihn geschossen. Auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters hat Ernst dann aber eingeräumt, dass es einen Plan gab, Walter Lübcke zu töten, wegen dessen Rede in Lohfelden. Und diese dritte Version, die wirkte teils wie eine Mixtur aus den ersten beiden Geständnissen. Und im Gerichtssaal wirkte Ernst bei den ganzen Nachfragen erneut widersprüchlich und auch teilweise einsilbig.
Das Tatmotiv war offenkundig die Wut des Rechtsextremisten über Lübkes Engagement für Flüchtlinge. Sie haben es gerade schon angesprochen. Diese Ansicht teilt er mit seinem Kumpel und Markus H., auf den wir in der Sendung auch noch ausführlich eingehen werden. Der war wegen Beihilfe angeklagt. Anfang Oktober wurde der Haftbefehl gegen ihn nun aufgehoben. Mit welcher Begründung?
Naja, während des Prozesses ist bisher nichts Stichhaltiges vorgebracht worden, dass Markus H. tatsächlich am Tatort war. Es gibt keine DNA-Spur von ihm, es gibt keinen Beweis gegen ihn, es gibt keine Zeugenaussage gegen ihn, außer die des Hauptangeklagten. Deshalb hat der Senat den Haftbefehl aufgehoben. Klar ist, Markus H. war mit Stefan Ernst schießen. Die haben auch im Wald geübt, sie haben auf Pappfiguren geschossen, die das Gesicht von Kanzlerin Merkel hatten. Die kannten sich aus der rechtsextremen Kasseler Szene. Markus H., der hat diesen Stefan Ernst auch gepusht in seinem rechtsextremen Hass. Und er hat wohl auch gemeinsam mit Ernst zumindest einmal Lübkes Haus ausgekundschaftet. Und er hat, wie schon erzählt, das Video von der Bürgerversammlung veröffentlicht. Aber es ist eben nicht bewiesen, dass er die Tat mitgeplant hat oder dass er dabei war. Allerdings, und das ist jetzt die Einschränkung, es werden noch weitere Zeugen gehört, es werden noch weitere Beweise eingeführt. Das Ganze kann sich auch wieder ändern. Aber Stand jetzt kann es sein, dass er nur wegen illegalem Waffenbesitz verurteilt wird.
Frank Angermund, haben Sie vielen Dank. Jeder Angeklagte hat Anspruch auf eine Verteidigung, aber nicht jeder hat eine gute Verteidigung. Derzeit werden Stefan Ernst und Markus H. von jeweils 2 Anwälten vertreten. Andere Anwälte, die zu Beginn des Prozesses eine Rolle spielten, spielen jetzt keine mehr. Warum? Frank Angermund berichtet darüber.
Mustafa Kaplan betritt meist als erster den Hochsicherheitssaal des Frankfurter Oberlandesgerichts. Der 52-Jährige vertritt den Hauptangeklagten Stefan Ernst. Der Anwalt aus Köln trägt gerne enge, hellgraue Anzüge, weiße Hemden und dunkle Krawatten. Sein graues Haar ist kurz geschnitten. Er wirkt smart, ruhig, fast schon leise. Kaplan gilt als erfahrener Strafverteidiger. So hat er im NSU-Prozess die Opfer des Kölner Nagelbombenanschlags vertreten. Außerdem hat er den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan im Schmähgedichtsprozess gegen den Fernsehmoderator Jan Böhmermann vertreten. Kaplan hat türkische Wurzeln und war Opfer von Hassattacken. So hat er Drohmails erhalten, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Dennoch vertritt er Stefan Ernst, der gestanden hat, Kassels Regierungspräsidenten Walter Lübcke wegen dessen Haltung in der Flüchtlingspolitik erschossen zu haben. In einem seiner seltenen Interviews sagt Mustafa Kaplan der Zeitung Hürriyet, dass er einen Eid geleistet habe, die verfassungsmäßige Ordnung zu schützen. Dazu gehöre, dass ein Angeklagter das Recht auf die bestmögliche Verteidigung habe. Seinen spektakulärsten Auftritt im Lübcke-Mordprozess hatte Kaplan, als er seine Robe auszog und als Zeuge gegen den zweiten Anwalt von Stefan Ernst, Frank Hannig, aussagte. Kaplan sagte, Hannig habe aus prozesstaktischen Gründen eine der drei Tatversionen erfunden. Dazu Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer.
Es ist eine ungewöhnliche Konstellation, dass ein aktiver Verteidiger zugleich als Zeuge im Zeugenstandort sitzt und Angaben macht. Er hat nur sehr eingeschränkte Angaben machen können, weil er im Übrigen an seine anwaltliche Schweigepflicht gebunden ist.
Anders als Frank Hannig. Dem 51-jährigen Anwalt war im Prozess spektakulär das Mandat entzogen worden. Er hatte Anträge gestellt, die weder mit Mustafa Kaplan noch mit seinem Mandanten Stefan Ernst abgesprochen waren. Hannig wirkte im Gegensatz zu Kaplan im Gerichtssaal wie ein Lautsprecher. Viele Prozessbeobachter hatten den Eindruck, dass Hannig das enorme Medieninteresse am Lübcke-Prozess vor allem für sich selbst nutzen wollte. Dazu gehörte auch, dass er vor den Kameras nur abgesprochene Statements vortrug.
Ich möchte mich gerne an meine angekündigte Verfahrensweise halten und keine Fragen beantworten. Gegebenenfalls können Sie auf dem YouTube-Kanal Hannig the Viewers sehen.
Zuletzt trat Hannig als Zeuge im Prozess auf, verweigerte aber die Aussage. Der Hauptangeklagte Stefan Ernst und sein Anwalt Kaplan werfen ihm vor, das zweite Geständnis erfunden zu haben, um den Mitangeklagten Markus H. zur Aussage zu bewegen und das ursprüngliche Geständnis zu widerrufen. Dieses hatte Ernst 3 Wochen nach dem Mord abgelegt. Damals wurde er noch von dem rechten Szeneanwalt Dirk Waldschmidt aus Wettenberg vertreten. Dieser soll Ernst geraten haben, den Namen des Mitangeklagten Markus H. nicht zu nennen. Dann würde seine Familie von der rechten Szene finanziell unterstützt werden. Anwalt Waldschmidt wird zu den Vorwürfen noch im Prozess aussagen. Der Mitangeklagte Markus H. wird von Björn Clemens und Nicole Schneiders vertreten. Der 53-jährige Clemens kommt aus Düsseldorf und war früher bei den Republikanern. Außerdem gehört er zum Vorstand der Gesellschaft für freie Publizistik, laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz die größte rechtsextreme Kulturvereinigung Deutschlands, der vor allem rechtsextreme Verleger, Buchhändler, Redakteure und Schriftsteller angehören. Der rotblonde Clemens trägt im Gerichtssaal immer eine weiße Fliege. Er wirkt oft flapsig. Der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel hat ihm auch schon das Wort entzogen.
Und da finde ich es schon etwas seltsam, dass mir gerade dieser Vorsitzende, den Sie ja nun auch kennengelernt haben, der sich ja auch für eine gewisse Wortwahl inzwischen bekannt gemacht hat, dass er mir dann, und zwar prozessual, ins Wort fällt. Er kann es mir entziehen. Zunächst hat er ja nur reingerufen, dann hat er es prozessual entzogen. Das lassen wir jetzt überprüfen.
Neben Clemens vertritt Nicole Schneiders Markus H. Sie kommt immer mit frisch gefärbten Haaren zum Prozess, meist rot-orange. Ihr Partner in ihrer Kanzlei ist der ehemalige Rechtsrocksänger Steffen Hammer. Schneiders ist bekannt, da sie im NSU-Prozess den Neonazi Ralf Wohleben verteidigt hat. Zusammen mit Wohleben hat sie auch den NPD-Kreisverband Jena aufgebaut. Für den Verfassungsschutz zählt Schneiders zur rechten Szene. Sie gibt keine Kommentare zum Prozess ab, fällt dafür durch fachliche Qualitäten auf. Die 41-Jährige wirkt immer vorbereitet und stellt präzise Fragen. So hat sie die ehemalige Lebensgefährtin ihres Mandanten im Zeugenstand der Lüge überführt. Ein Grund, warum Markus H. aus der Untersuchungshaft entlassen wurde.
So kann's gehen. Jetzt gibt es Lyrik, hoffentlich eine Hörinsel für Sie bei diesem harten Stoff. Friedrich von Bodenstedt mit Gedanken über die Strafe.
Wer glücklich ist, der ist auch gut. Das zeigt auf jeden Schritt sich. Denn wer auf Erden Böses tut, trägt seine Strafe mit sich. Du, der in deiner frommen Wut des Zorns und Hasses Sklave, du bist nicht glücklich, bist nicht gut. Dein Hass ist deine Strafe.
Der Tag heute zum Thema Ein Mord und viele Fragen, der Lübcke-Prozess. Thomas Sagebiel ist der Vorsitzende Richter dieses Prozesses am Frankfurter Oberlandesgericht. Er wendete sich einmal an den Hauptangeklagten Stefan Ernst mit den Worten: Ich habe gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie hätten in Ihrem Leben viel falsch gemacht. Machen Sie jetzt mal was richtig. Nehmen Sie Ihre beste und vielleicht einzige Chance, um sich durch ein Geständnis Vorteile zu erringen. Wir hören Ihnen immer zu. Ungewöhnliche Worte eines offenbar ungewöhnlichen Richters, Heike Borufka.
Der Jurist ist für gewöhnlich ein Mensch, der gelernt hat, zunächst im Kommentar zu blättern. Dort, wo steht, wie Gesetze ausgelegt werden. Thomas Sagebiel hat dagegen immer den Menschen im Blick, auch wenn der auf der Anklagebank sitzt. Denn über sein Schicksal entscheidet er mit. Auch im Umgang mit seinen Kolleginnen und Kollegen steht für ihn der Mensch im Vordergrund. Er duzt sich mit ihnen, auch wenn die neue Kollegin gerade angelernt wird, um entweder eines Tages den Vorsitz einer Strafkammer am Landgericht zu übernehmen oder Beisitzerin am Oberlandesgericht zu werden. Im Lübcke-Prozess sitzt sie rechts von ihm. Sagebiel überlässt ihr immer wieder ganz alleine die Vernehmung von Zeugen oder übergibt ihr das Fragerecht bei großen Themenkomplexen. Ungewöhnlich für einen Richter. Im NSU-Prozess in München zum Beispiel war der vorsitzende Richter autoritär, fragte ausführlich, so dass für die anderen kaum Raum mehr blieb. Sagebiel ist kooperativ. Nur eines unterscheidet Sagebiel deutlich von denen, die mit ihm auf der Richterbank sitzen. Er ist direkt und damit auch furchtlos wie kein anderer. Hören Sie auf mich, hören Sie nicht auf Ihre Verteidiger, hat er zu Prozessbeginn zum mutmaßlichen Lübcke-Mörder Stefan Ernst gesagt. Er sagt diesen Satz häufig zu Angeklagten, doch zum ersten Mal hat ein so großes Publikum diesen Satz wahrgenommen. Und zum ersten Mal hat dieser Satz zu einem Ablehnungsgesuch geführt. Gestehen Sie, wenn es etwas zu gestehen gibt, sagt er den Angeklagten auch. Das sei seine Fürsorgepflicht. Vor einigen Jahren ergänzte er, wichtig sei,
keine konfrontative Verhandlung führen, sondern auch mit den Angeklagten und den Anwälten in ein Gespräch zu kommen, auch mit den Zeugen in ein Gespräch zu kommen. Denn alles, was konfrontativ wird, führt dazu, dass man sich den Blick verstellt.
Im März 2011 führte der frühere Jugendrichter seinen ersten großen Terrorprozess in Frankfurt. Angeklagt war Arit Ucker, ein junger Mann, der sich damit brüstete, am Frankfurter Flughafen den ersten deutschen Terroranschlag verübt und dabei amerikanische Soldaten erschossen zu haben. Damals war Sagebiel noch die Strenge des Jugendrichters anzumerken. Das änderte sich im Laufe der Jahre. Ganz anders sein Verhandlungsstil im Prozess gegen einen Völkermörder aus Ruanda. Auch damit betrat er juristisches Neuland in Deutschland. Und später noch einmal, als der erste IS-Rückkehrer in Frankfurt angeklagt war. Das Geheimnis eines guten Richters liege darin, wie er die Distanz zu denen da unten von oben herab überbrücken könne, hat er mal gesagt.
Wenn einem das gelingt, kommt man der Wahrheitsfindung sehr viel näher.
Was aber ist die Wahrheit in einem Prozess?
Also im Strafprozess suchen wir nach der materiellen Wahrheit. Wir wollen wissen, wie es war.
Der Mordfall Lübcke ist der letzte Prozess, den Sagebiel in seiner Richtertätigkeit führt. Es ist ein Prozess, den der 64-Jährige mit bemerkenswerter Ruhe leitet. Bevor er und seine Kolleginnen und Kollegen den Haftbefehl gegen den wegen Beihilfe zum Mord mit Angeklagten Markus H. aufgehoben haben, weil die Beweislage am Ende wahrscheinlich nicht zu einer Verurteilung reichen wird, da hat er vorgewarnt und erklärt. Viel länger, viel ausführlicher, als es notwendig gewesen wäre. Der letzte Fall dieses Richters ist ein besonders wichtiger Fall. Dieser Verantwortung ist sich Sagebiel sehr bewusst.
Hören Sie nicht auf Ihre Verteidiger, hören Sie auf mich, das sagte Richter Thomas Sagebiel auch zu Stefan Ernst, der Hauptangeklagte in diesem Prozess, 47 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, einer 16 und einer 8 und einem 18-jährigen Tochter und Sohn. Er selbst ist Industriemechaniker, kein gröhlender Nazi, kein feister Typ mit Glatze. Ein Mann von anderer Art, sagt Annette Rammelsberger, die für die Süddeutsche Zeitung diesen Prozess verfolgt. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Frau Rammelsberger, was ist das für eine Art, die Stefan Ernst ausmacht?
Ja, vor allem kann man das erkennen, wenn man sich die anderen Angeklagten ansieht, die im Moment in Deutschland vor Gericht stehen. Zum Beispiel Stefan B. in Magdeburg, der die Synagoge von Halle überfallen wurde. Der provoziert, der grinst, der lacht den Nebenklägern ins Gesicht und freut sich über seine Taten. Oder wie damals Beate Zschäp im NSU-Prozess, die jahrelang schwieg und dann so tat, als hätte sie mit den Taten überhaupt nichts zu tun. Da ist Ernst anders. Er wirkt bewegt, angefasst. Ja, man hat das Gefühl, er meint es ernst. Und dennoch, man ertappt ihn immer wieder beim Lügen.
Was weiß man über die Familie von Stefan Ernst?
Er hat 2001 geheiratet, eine Frau, die den Zeugen Jehovas angehört, und er selber fühlt sich auch als religiös. Er hat eine Tochter, einen Sohn. Der Sohn hat gerade jetzt Schlagzeilen gemacht, weil er 18-jährig zur Bundeswehr wollte. Man hat ihn abgelehnt, weil der MAD Bedenken hatte gegen ihn. Denn auch auf seinem Handy wurde ein Chat gefunden, in dem er Hitler gut fand, wo man sich dann in einer kleinen Gemeinschaft darüber ereiferte, wie man Deutschland anders machen könnte, also rechtsradikaler. Und der MAD sagte, er ist so von seinem Vater Stefan Ernst geprägt, dass er nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Und man hat ihn abgelehnt.
Und die 16-jährige Tochter will nichts mehr mit ihm zu tun haben, glaube ich, ne?
Ja, und das bewegt Stefan Ernst sehr. Das hat er auch gesagt in seiner Erklärung vor Gericht, dass ihn das ganz besonders schmerzt, dass sie ihn nicht mehr sehen will, dass sie ihn auch nicht besucht im Gefängnis und dass er eigentlich mit seiner Familie jetzt seinen Anker verloren hat.
Und eine Frau gibt es auch?
Ja, die gibt es, aber die gibt es nur so ganz im Hintergrund, denn man hat das Gefühl, dass Stefan Ernst mit ihr sich nicht wirklich ausgetauscht hat. Also als er von der Tat, der er angeklagt ist, also dem Mord an Lücke, heimgekehrt ist, war sie noch wach, fragte, wo warst du? Und er sagt nur, ich war noch mal weg. Also das ist so ein Gesprächsklima, wo man darauf schließen kann, dass man auch sonst nicht sehr viel miteinander bespricht.
Das kann man daraus schließen. Einmal hat Stefan Ernst sogar Reue gezeigt. Er hat sich über seinen Anwalt an die Familie Lübcke gewendet und ihr sagen lassen, wir haben ihnen den Ehemann und den Vater genommen. Es war feige, falsch und grausam. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. War dieses Eingeständnis der Reue aufrichtig und ernst gemeint?
Er hat dazu geweint. Und trotzdem wirkte es irgendwie wie im Drehbuch. Also dieses dreimal, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Es gibt zwei Arten von Reue. Die eine Reue ist die, wenn man sich wirklich über das, was man getan hat, schuldig fühlt, wenn man es bereut. Und es gibt das andere, das Bedauern, dass einem damit ja selber etwas passiert ist. Man darf nicht vergessen, Stefan Ernst plante das perfekte Verbrechen. Er wollte nicht gefasst werden. Er wollte kein Märtyrer der rechten Szene werden. Er hat die Waffen vergraben. Er hat sich nicht bekannt zu dieser Tat. Ja, da kann man schon bereuen, dass einem dann die Familie abhanden gekommen ist und ja auch die Freiheit.
Mhm. Er plante das perfekte Verbrechen. Für Stefan Ernst war ja Walter Lübcke ein Volksschädling. Das ist ein Begriff aus der Rhetorik der Nationalsozialisten. Ein Volksschädling hatte überhaupt kein Lebensrecht. Lübcke befeuerte durch seine liberale Flüchtlingspolitik die Wut von Stefan Ernst und seinen Hass auf Ausländer, den er offenbar auch mit seinem prügelnden Vater geteilt hat. Wann und wie hat sich Stefan Ernst eigentlich radikalisiert?
Nach seiner Aussage schon sehr früh, gerade eben im Gespräch oder in Kontakt mit dem Vater. Mit diesem Vater hatte er nicht sehr viel gemein. Er wurde lange geprügelt, heftigst geprügelt, aber er wollte die Liebe seines Vaters erringen, sagte er. Und das schien über die gemeinsame Einstellung gegenüber Ausländern zu funktionieren. Er selbst hatte mal einen türkischen Freund. Den Kontakt zu diesem Freund hat ihm der Vater verboten, also nicht mit Kanaken spielen, so zitierte das Stefan Ernst vor Gericht. Und offensichtlich hat er sich dann in diese Welt hineinbegeben, um auch seinem Vater zu gefallen. Es ging aber dann auch schon sehr früh weiter. Also er hat sich dann auch mal gestritten mit migrantischen Freunden und dann musste er sofort im Keller eines Flüchtlingshauses ein Feuer legen. Er hat einen Imam angegriffen von hinten. Er hat in einem Flüchtlingsunterkunft hat er dann auch versucht, eine Bombe hochgehen zu lassen. Das ist Gott sei Dank nicht geglückt. Also er ist dann immer gewalttätiger geworden. Und als er dann in Haft war, da hat ihn dann wirklich sozusagen die rechte Szene in die Fänge bekommen und hat ihn betreut. Und dort ist er dann sehr viel radikalisierter noch herausgekommen und mit einem theoretischen Überbau.
Man kann offenbar ein Muster bei all seinen Taten erkennen, die Sie gerade auch genannt haben. Immer gegen Fremde, immer heimtückisch, immer geplant, so wie der Mord an Walter Lübcke, den er ja auch ausspionierte jahrelang. Wie konnte es sein, dass der Verfassungsschutz einen solchen Menschen aus den Augen verliert?
Ja, das fragen sich viele. Ich frage mich das auch. Ich halte das für so einen blinden Fleck oder dieses Gefühl, wenn jemand verheiratet ist, wenn er Kinder hat, wenn er einen geregelten Beruf nachgeht, wie Stefan Ernst es ja getan hat, wenn jemand also auch ein Häuschen hat, einen Garten, wenn er regelmäßig Rasen mäht und die Hecke schneidet, dann kann so jemand nicht mehr gefährlich sein. Das ist natürlich ein Trugschluss, der sich überhaupt nicht halten lässt, wie man bei Stefan Ernst gesehen hat, wie man auch bei anderen sieht, die ja versuchen, sozusagen sich eine bürgerliche Tünche aufzulegen. Aber darunter bleibt das Gedankengut das Gleiche.
Und er lügt, das haben Sie ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, war Stefan Ernst vielleicht nur der verlängerte Arm und war vielleicht der Kopf dieses rassistisch motivierten Mordes jemand ganz anderes?
Naja, ich halte sein drittes Geständnis, in dem er sagt, er sei gemeinsam mit Markus H., seinem Kumpel, am Tatort gewesen und sie hätten das alles gemeinsam geplant, eigentlich für das, das am nächsten an der Wahrheit ist. Das Gericht sieht das anders. Das Gericht sagt, er hat gelogen oder vermutet, dass er gelogen hat und hat Markus H. ja auf freien Fuß gesetzt. Aber wenn man sich das so ansieht, wie die beiden zusammengehangen sind über die letzten Jahre, wie Markus H. auch ihm einen Waffenhändler vermittelt hat, wie er ihm das Schießen beigebracht hat, der ja gar nicht mehr schießen durfte, wie sie darüber schwadroniert haben, dass man sich bewaffnen muss, dass es den Tag X gibt, dass es einen Bürgerkrieg gibt in Deutschland. Das ist jetzt nicht unbedingt die Tat eines Einzeltäters, die man da so sieht. Und man darf nicht vergessen, es gibt so viele Gruppen in Deutschland, die fest verwoben sind miteinander, die Kontakte haben, die sich gegenseitig auch befeuern in ihrem Hass gegen das System, wie sie es nennen. Da gibt es die Gruppe S, da gibt es die Revolution Chemnitz. Das sind alles keine Einzeltäter. Das sind Gruppen, die Straftaten begehen wollen. Und sie würden es nicht tun, wenn sie allein wären. Sie fühlen sich stark in der Gemeinschaft.
Annette Rammelsberger von der Süddeutschen Zeitung. Haben Sie herzlichen Dank. Jetzt kommt Frank Wedekind mit einem Aufschrei, in dem auch das Wort Schuld fällt.
Was ich getan, das lässt sich nicht bessern. Es lässt das Gewissen sich nicht verwässern. Ich stehe schuldlos vor meinem Verstand und fühle des Schicksals zermalmende Hand. Der Mut versiegt. Es wachsen die Schmerzen, und öd und trostlos wird es im Herzen. Ich bin verstoßen, ich bin verdammt, ringsher von Racheglutten umflammt. Wenn jetzt mich Irrsinn lindernd umfinge, wenn ich verkappt in den Himmel ginge, verschlossen ward mir die Seligkeit, ich schliche mich ein im Schellenkleid. Was ich begangen, lässt sich nicht sühnen. Man schätzt den Klugen, man preist den Kühnen, allein das Herz in der Brust, ist sich unendlicher Schuld bewusst.
Ein Mord und viele Fragen der Lübcke-Prozess, Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Auf der Anklagebank saß bislang auch Markus H., 44 Jahre alt, der Freund von Stefan Ernst, einer, der den Rechtsstaat verachtet und verhöhnt, aus der militanten Neonazi-Szene stammt, der von den hessischen Sicherheitsbehörden als rechtsextremer Gefährder eingestuft wird. Vor Gericht schweigt er und lächelt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm psychische Beihilfe zum Mord vor. Er soll, so die Anklage, Stefan Ernst angeheizt und radikalisiert haben. Bis vor kurzem war er dringend tatverdächtig. Erst vor knapp 3 Wochen kam er aus der U-Haft frei. Das Gericht sieht ihn nicht mehr als unmittelbaren Anstifter des mutmaßlichen Täters Stefan Ernst. Wir haben zu Beginn der Sendung davon gehört. Vor seiner Freilassung aus der Haft belastete ihn seine ehemalige Lebensgefährtin sehr schwer. Markus H. habe ihr gesagt, man müsse Lübcke aufhängen. Sarah Batti aus dem hr-Info-Rechercheteam. Sie sind in das frühere Leben des Markus H. eingetaucht, waren an seinem früheren Wohnort in Fuldatal bei Kassel. Was haben Sie über ihn erfahren?
Wir haben über Markus H. erfahren, dass er in Fuldatal quasi seine gesamte Teenie-Zeit verbracht hat. Er hat im Haus seines Großvaters gewohnt, im Dachgeschoss, und hat quasi dort in die rechte Szene gefunden. Und er hat in dieser Wohnung quasi immer wieder rechte Freunde eingeladen, die der FAP angehörten. Das ist die Freie Arbeiterpartei Deutschlands. Die wurde 1995 auch verboten, weil sie als verfassungswidrig eingeschätzt wurde. Und wir haben dort auch nämlich mit einem Nachbarn sprechen können, der hat ihn in dieser Zeit erlebt. Und der sagte uns, Markus H. und seine rechten Freunde, die hätten diesen Großvater und die Nachbarn wirklich terrorisiert. Die hätten die gesamte Nacht rechtsextreme Musik gespielt und immer wieder sei die Polizei gekommen. Und 1994 ist das dann sogar in Gewalt gemündet. Es gab dann wirklich einen riesengroßen Nachbarschaftsstreit. Da kam dann die Polizei, konfiszierte 16 Schallplatten mit rechtsextremer Musik. Und ja, aus all dem konnte man dann eigentlich sehen, Markus H., der war wirklich schon seit seiner frühen Jugend in dieser tiefen rechten Szene mit drin.
Markus H. hat Stefan Ernst das Schießen auch beigebracht und beide waren im Schützenverein Sandershausen. Auch den haben Sie besucht, Frau Batti. Was haben Sie über den Waffennarr Markus H. eigentlich in Erfahrung bringen können?
Also Markus H. ist als sehr, sehr guter Schütze bekannt gewesen. Weder er noch Stefan Ernst waren aber als Rechtsextremisten dort aufgefallen. Wenn man andere Stimmen sich anhört, wenn man tiefer zum Beispiel in die Kasseler Neonazi-Szene reinhört, dann hört man aber ganz andere Stimmen. Also wir haben zum Beispiel jemanden getroffen, der ist im Freien Widerstand Kassel mit ihm aktiv gewesen. Freier Widerstand Kassel, das ist eine Kasseler Neonazi-Vereinigung. Und der sagte uns, Markus H. war wirklich ein Hardliner. Der war ein absoluter Waffennarr, der hätte immer wieder betont, man müsse sich wappnen für eine Art Kampf, der stattfinden könne. Und deshalb müsse man zum Beispiel auch Kampfsport betreiben. Markus H. hatte ja selbst auch eine Waffenbesitzkarte. Er durfte also legal Waffen besitzen und soll zum Beispiel unter anderem 3 Kurz- und 2 Langwaffen auch besessen haben. Und außerdem auch wahnsinnig viel Munition. Seine ehemalige Lebensgefährtin hatte außerdem gesagt, dass Markus H. auch mit Sprengstoff experimentiert haben soll.
Der hat also ziemlich kräftig mitgemischt in Kassels rechter Szene und war auch den Sicherheitsbehörden seit langem als Neonazi bekannt. Ist er denn eigentlich auch schon mal strafrechtlich in Erscheinung getreten?
Ja, also er hat immer wieder mal Bekanntschaft quasi mit der Polizei gemacht. Verurteilt wurde er allerdings nur ein einziges Mal, und zwar zu einer Geldstrafe, weil er 2006 in einer Kasseler Kneipe den Hitlergruß gezeigt hatte und Sieg Heil gerufen hatte.
Er hatte eine Waffenbesitzkarte, haben Sie gesagt. Der Verfassungsschutz hatte ihn aber dann irgendwann aus den Augen verloren. Ab 2011 ist das der Fall gewesen. Hat er sich danach eigentlich überhaupt nichts mehr sozusagen zu Schulden kommen lassen? War er nicht mehr auffällig?
Also was man sagen kann, ist, dass er ab 2011 auf jeden Fall weniger aufgefallen ist. Dann wurde danach auch seine sogenannte P-Akte, also seine Personenakte beim Verfassungsschutz 2016 auch gesperrt und er wurde nicht weiter beobachtet. Im Nachhinein ist aber ganz klar, dass er immer Teil dieser rechten Szene geblieben ist. 2018 wurde er zum Beispiel mit Stefan Ernst bei einer Demonstration in Chemnitz gesehen, wo die AfD demonstriert hatte, und dort ist er mit einigen Rechtsextremen gesehen worden.
Es geht ja immer noch auch in dem Prozess um die Frage, wer hat eigentlich die Mordwaffe besorgt, mit der Walter Lübcke dann getötet worden ist. Könnte das Markus H. gewesen sein?
Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Also es gibt, wie wir schon gehört haben, in den Aussagen von Stefan Ernst ja sehr wenige Konstanten. Eine der wenigen Konstanten in seinen Aussagen ist aber genau diese Frage, wo diese Tatwaffe herkam. Und da sagte Ernst von Anfang an, Markus H. hat den Kontakt zu einem Waffenhändler hergestellt, nämlich zu Elmar J. Das ist so ein Flohmarkttrödler aus dem Kreis Höxter. Und sowohl Elmar J. als auch Markus H. wurden vor kurzem von hessischen Sicherheitsbehörden auch als rechtsextremistische Gefährder eingestuft. Das heißt, sie trauen ihm zu politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung.
Im Prozess geht es mittlerweile um die Frage der Mittäterschaft. Stefan Ernst belastet seinen Freund in seinem dritten Geständnis schwer. Der sagt, Markus H. und er hätten gemeinsam falsche Nummernschilder auf Ernst Auto montiert. Sie seien gemeinsam zu Lübkes Haus gefahren und hätten dann gemeinsam 30 Minuten auf der Pferdekoppel nebenan gelauert, bis sie ihr Opfer auf der Terrasse dann gesehen haben und Markus H. gesagt haben, soll los, dann machen wir das jetzt. Welche Rolle könnte er gespielt haben?
Ja, die Aussagen von Stefan Ernst werden insgesamt als wenig glaubwürdig eingeschätzt. Gerade weil es ja eben das dritte Geständnis ist mittlerweile und es immer wieder abgewandelte Versionen dieser Tatnacht gibt. Stand jetzt gibt es keine Beweise, die darauf schließen, dass Markus H. mit am Tatort war. Also von Ernst gibt es ja eine DNA-Spur auf dem Hemd von Lübcke, von Markus H. gibt es gar nichts. Kein Haar, kein Fußabdruck, auch sein Handy wurde nicht in der Nähe des Tatorts geortet. Wichtig oder vielleicht sogar wichtiger ist aber die Frage seiner psychologischen Unterstützung. In einer ersten Aussage hatte Markus H.'s Lebensgefährtin ihn so als Denker und Ernst als Macher bezeichnet und somit quasi suggeriert, H. könnte Ernst zu der Tat angestiftet haben oder sie sogar mit ihm zusammen vorbereitet haben. Vor Gericht hat sie sich dann aber immer wieder in Widersprüche verstrickt und hat auch ihre Aussage so ein Stück weit relativiert. Und das Gericht sah dann insgesamt keinen Grund mehr für einen dringenden Tatverdacht gegeben und entließ Markus H. vor ungefähr 3 Wochen aus der U-Haft. Er muss allerdings weiter am Prozess teilnehmen.
Sarah Batti, ich danke Ihnen. Stefan Ernst und Markus H. steckten beide tief in der rechten Szene. Sie waren nie abgekühlt, wie der Verfassungsschutz dachte. Ernst war auch in der Freien Kameradschaft Kassel, der immer wieder Verbindungen zum NSU nachgesagt wurden. Er traf sich mit Leuten der verbotenen gewaltbereiten Gruppe Combat 18 und er hatte auch Kontakte zu Andreas Temme, jenem V-Mann, Ex-Verfassungsschützer, der beim Mord an Halit Yozgat 2006 in seinem Internetcafé anwesend war, aber angeblich nichts mitbekommen hatte. Hatte Andreas Temme an der Beurteilung mitgewirkt, dass es sich bei Stefan Ernst um einen abgekühlten Rechtsextremisten handelt? Nikolaus Buschlüter berichtet.
Der hessische CDU-Innenminister Peter Beuth ist nicht gerade ein Freund kurzer Aussagen. Seine bürokratischen Schachtelsätze können auf Unbeteiligte des parlamentarischen Betriebs manchmal ziemlich abschreckend wirken. Trotzdem lohnt es sich bei Beuth, ganz genau hinzuhören. Vor allem, wenn er im Innenausschuss des Hessischen Landtags Auskunft zu Rechtsextremismus in Hessen oder den Taten des NSU gibt. Am 17. Oktober vergangenen Jahres fragte die SPD Beuth, ob es Verbindungen zwischen Stefan Ernst und dem dubiosen Ex-Verfassungsschützer Andreas Temme gebe. Temme war 2006 in etwa zur Tatzeit am Tatort, als der Mord an dem Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat geschah. Von der offensichtlichen Erschießung Yozgats durch den NSU will Temme aber nichts mitbekommen haben, beteuert er bis heute. Beuth sagte zur Frage der SPD im Ausschuss wörtlich:
Andreas T. war in seiner Tätigkeit für das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen in verschiedenen Funktionen in der Region Nordhessen auch für den Phänomenbereich Rechtsextremismus eingesetzt. Im Rahmen dieser Tätigkeit war Andreas T. dienstlich auch mit der Person Stefan E. befasst.
Es dauerte einige Sekunden, bis die Abgeordneten im Saal begriffen, was der Minister da gerade gesagt hatte. Zwischen Temme und dem Hauptangeklagten im Mordfall Lübcke, Stefan Ernst, schien es tatsächlich eine Verbindung gegeben zu haben. Fassungslosigkeit bei Günther Rudolph von der SPD.
Wir waren ja aus den NSU-Aufklärungen schon einiges gewohnt. Und Ernst war bekannt in der rechten Szene in Nordhessen. Er tauchte im Zusammenhang mit dem NSU-Mord Halit Yozgat auf. Und da sagt der Innenminister erst auf Nachfrage, so en passant, ja, Herr Temme war dienstlich mit Herrn Ernst befasst.
Doch was heißt dienstlich befasst eigentlich genau? Der linken Abgeordnete Hermann Schaus mutmaßte damals.
Ja, dienstlich befasst heißt ja, dass er dienstlich mit Stefan E. in unterschiedlicher Weise zu tun hatte. Entweder, dass er Informationen über ihn gesammelt hat oder weitergegeben, dass er möglicherweise Kontakt mit ihm hatte, dass er möglicherweise auch V-Mann war oder in anderer Form für den Verfassungsschutz tätig ist. All diese Fragen sind offen.
Offen, weil der Minister im Ausschuss darauf keine Antworten geben konnte. Anscheinend hatte sein Ministerium die Tragweite dieser Erklärung völlig unterschätzt und dem Minister keine weiterführenden Infos an die Hand gegeben. Die folgten dann einige Stunden später. Das Innenministerium teilte schriftlich mit:
Andreas T. war dienstlich mit der Person Stefan E. befasst. So wurden 2 Berichte in der Personenakte von Stefan E. im Jahr 2000 mit dem Namen Temme gezeichnet. Die Personenakte von Stefan E. wurde bereits an den im Mordfall an Dr. Walter Lübcke ermittelnden Generalbundesanwalt übermittelt. In genau diese Akte mit diesen 2 Berichten konnten die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission auch bereits Einsicht nehmen.
Die Opposition hätte also schon längst Bescheid wissen können, hätte sie nur genauer in die Akten geguckt, so der Vorwurf des Ministeriums. Im Übrigen habe es nie eine Zusammenarbeit des Verfassungsschutzes mit Ernst gegeben und der Rechtsextremist sei auch kein V-Mann gewesen. Für SPD, FDP und Linke im Landtag stellte dieses Hin und Her aber sowas wie den letzten Tropfen dar, der das Fass zum Überlaufen brachte. Schon lange hatten sie dem Innenminister vorgeworfen, das Parlament bei allem, was mit Rechtsextremismus zu tun hatte, im Dunkeln zu lassen. Deshalb beantragten die drei Fraktionen gemeinsam im Juni die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Mordfall Lübcke. SPD-Mann Günther Rudolph.
Er soll klären, warum die Sicherheitsbehörden in Hessen, insbesondere das Landesamt für Verfassungsschutz, aber auch die hessische Polizei, die Gefahr, die von dem mutmaßlichen Mörder von Herrn Dr. Lübcke, Stefan Ernst, ausgegangen ist, nicht hinreichend beachtet hat, ihn nicht als gewalttätig auf den Fokus gehabt hat.
Doch wie schon beim NSU-Untersuchungsausschuss kommt auch dieses Gremium nicht richtig in die Gänge. Der Grund: sowohl das Frankfurter Oberlandesgericht als auch der Generalbundesanwalt in Karlsruhe lehnen eine Herausgabe der Akten ab, solange Stefan Ernst noch vor Gericht steht, um das Verfahren nicht zu gefährden.
Aber auch dieser Prozess wird ein Ende haben, wenn auch erst im kommenden Jahr. Schuld. Ein Gedicht von Gustav Falke folgt.
Schuldlos oder schuldig? Wer will bestimmen, wo die ersten Funken verborgen glimmen? Ein einziger Lufthauch entfacht die Flammen. Wer mag zum Schaden auch noch verdammen?
Der Tag in H2 Kultur. Der Mord an Walter Lübcke am 1. Juni 2019 schockierte die ganze Republik. Danach folgten weitere Anschläge, die auf das Konto rechtsterroristischer Gewalttäter gingen, Hanau und Halle. Innenminister Horst Seehofer bezeichnete zu Beginn des Jahres nach den Anschlägen in Hanau den Rechtsterrorismus als größte Bedrohung in unserem Land. Und weiter? Was hat der Staat seitdem unternommen? Michael Götschenberg.
Für die Sicherheitsbehörden war der Mord an Walter Lübcke eine Zäsur. Auch für den Bundesinnenminister selbst.
Es geht um einen Anschlag gegen uns alle, gegen diesen freiheitlichen Staat. Und das ist eine neue Qualität,
erklärte Horst Seehofer. Seitdem ist die Bekämpfung des Rechtsextremismus Priorität Nummer 1. Das hat auch damit zu tun, dass die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus spürbar nachgelassen hat. Vor allem in den Jahren 2015 bis 2017 wurden die Ressourcen weitgehend dafür beansprucht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt bekamen nach der Ermordung von Lübcke hunderte zusätzliche Stellen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Die Anschläge von Halle und Hanau taten ein Übriges, um deutlich zu machen, wie groß der Handlungsbedarf ist. Und auch methodisch beschreitet man neue Wege. Das Prinzip dabei: von der Bekämpfung der islamistischen Bedrohung lernen. Konkret: Gefährder in der Szene identifizieren, die Gefahr, die von ihnen ausgeht, immer wieder neu bewerten und die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden verbessern.
Das ist das Modell, was wir im Bereich Islamismus haben. Das übertragen wir auf den Bereich Rechts,
erklärte Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamts. Denn während mehrere hundert Islamisten als Gefährder eingestuft waren, also als Personen, denen man zutraut, dass sie Anschläge verüben wollen, waren es im Bereich Rechtsextremismus nur ein paar Dutzend. Und das, obwohl der Verfassungsschutz über 12.000 Rechtsextremisten für gewaltorientiert hält. Gleichzeitig geht es darum, über so identifizierte Schlüsselfiguren auch relevante Netzwerke zu erkennen.
Wir müssen insgesamt die Einzeltäter, aber auch die Netzwerke stärker kontrollieren,
betont Thomas Haldenwang, Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz. Dafür wird es in der Tat höchste Zeit. Eigentlich wäre das schon die Konsequenz gewesen, die man aus dem NSU-Debakel hätte ziehen müssen. Das rechtsextreme Trio konnte jahrelang aus dem Untergrund unbehelligt morden. Der Fokus bei der Beobachtung des Rechtsextremismus war vor allem auf Parteien und Organisationen gerichtet. Die methodischen Veränderungen haben vor allem das Ziel, Personen ausfindig zu machen, die möglicherweise einen Anschlag planen, und sie frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Im Fachjargon nennt man das vor die Lage kommen. Darüber hinaus geht es jedoch auch darum, der Hetze und Radikalisierung am rechten Rand insgesamt zu begegnen, vor allem im Internet.
Wir reagieren jetzt auf die Entwicklung der letzten 2-3 Jahre, wo wir erkennen, dass das Ganze demokratiegefährdende Ausmaße im rechten Spektrum annimmt und deshalb allerdings auch mit aller Kraft.
So wurden die Betreiber von sozialen Netzwerken wie Facebook verpflichtet, Hetze nicht nur zu löschen, sondern auch zur Anzeige zu bringen. Auch gegen Walter Lübcke hatte es aufgrund seines Eintretens für Geflüchtete in den sozialen Netzwerken üble Hetze bis hin zu Mordaufrufen gegeben.
Halten wir noch mal fest. Die Bekämpfung des Rechtsextremismus ist Priorität Nummer eins. Und der Mord an Walter Lübcke sei eine Zäsur für die Sicherheitsbehörden, sagt unser Kollege Michael Götschenberg. Ein Anschlag gegen uns alle mit neuer Qualität, nennt der Innenminister den Mord an Walter Lübcke. Frank Jansen, Redakteur beim Tagesspiegel, beobachtet seit Jahren die rechte Szene, hat den NSU-Prozess in München begleitet und war bei einigen Prozesstagen auch im Lübcke-Prozess dabei. Guten Abend, Herr Jansen.
Ja, guten Abend.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt haben hunderte zusätzliche Stellen geschaffen, die explizit Rechtsextreme im Blick haben sollen nach dem NSU-Morden, nach dem Lübcke-Prozess und nach den Anschlägen in Hanau und Halle. Innenminister Seehofer spricht vom Rechtsextremismus, von der größten Bedrohung in unserem Land. Wie bewerten Sie die Maßnahmen und Äußerungen?
Ich denke, dass diese Maßnahmen wirklich überfällig waren, und zwar nicht nur wegen des Mordes an Herrn Lübcke und wegen der Anschläge in Halle und Hanau, sondern das hätte eigentlich schon viel früher aufgerüstet werden müssen. Also ich wundere mich nach wie vor, dass nach diesem NSU-Schock, als ja überall die Rede davon war, wir müssen jetzt deutlich mehr gegen den Rechtsextremismus tun, zwar durchaus einiges passiert ist, aber offenbar nicht genug und nicht nachhaltig genug. Ich beklage nun schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, dass bei den Sicherheitsbehörden beim Thema Rechtsextremismus es an Nachhaltigkeit mangelt. Ich möchte ein Beispiel nennen. Der Tagesspiegel macht seit 20 Jahren eine Recherche zum Thema Todesopfer rechter Gewalt. Wir kommen durch unsere Recherchen auf 187 Tote seit der Wiedervereinigung. Die offizielle Zahl liegt bei 109. Das heißt, das wahre Ausmaß, die wahre Dimension mörderischer rechtsextremer Gewalt ist bis heute durch die Sicherheitsbehörden, zumindest nach unseren Recherchen, nicht vollständig erkannt.
Nun gibt es aber, das haben wir eben im Beitrag gehört, ja offenbar eine Ressourcenverschiebung, weil die islamistische Gefahr nach Auffassung der Behörden jetzt deutlich zurückgegangen sei. Es soll nach dem Prinzip verfahren werden, von der islamistischen Gefahr zu lernen. Geht das?
Ich denke schon, dass man von der islamistischen Gefahr lernen kann, weil Rechtsextremisten natürlich auch genau gucken, was islamistische Terroristen treiben, welche Anschläge sie verüben, wie sie Anschläge verüben. Ich fürchte, da wird auch noch einiges kommen bei Rechtsextremisten, dass sie sich das abschauen, was salafistische Terroristen treiben. Aber generell ist es natürlich so, dass einmal eine Ressourcenverschiebung jetzt von einem Extremismusphänomen zum anderen aus meiner Sicht auch der falsche Weg wäre. Es muss im Grunde genommen nachhaltig bei allen Extremismusphänomenen genauer hingeguckt werden. Und man muss natürlich auch sehen, dass sich Extremisten, das gilt für Islamisten, Rechtsextremisten, gleichermaßen auch zunehmend international vernetzen. Und auch da sind Rechtsextremisten meiner Meinung nach dabei, zu schauen, was Islamisten treiben, die da durchaus einen Vorsprung haben.
Und eine Ressourcenverschiebung bedeutet auch offenbar nicht, dass mutmaßliche Einzeltäter wie Stefan Ernst oder die Täter von Hanau und Halle gestoppt werden konnten. Das heißt, Gefahr erkannt, aber Gefahr noch lange nicht gebannt. Das funktioniert nicht.
Ja, sagen wir so, bei Einzeltätern, da muss ich jetzt die Sicherheitsbehörden ein ganz klein wenig in Schutz nehmen. Bei Einzeltätern, sagen wir mal beispielsweise wie dem Täter von Hanau oder auch dem Täter von Halle, da ist es natürlich schwer, wenn die sich zu Hause im kleinen dunklen Kämmerlein radikalisieren, den ganzen Tag am Computer sitzen und keine großartigen Spuren hinterlassen, dann ist es natürlich schwer, dann auf die rechtzeitig aufmerksam zu werden. Deswegen sagt ja das Bundesamt für Verfassungsschutz, sie wollen mehr sogenannte virtuelle Agenten losschicken, um auf solche Leute rechtzeitig aufmerksam zu werden.
Wie gefährlich ist die rechte Szene?
Die rechtsextreme Szene ist sehr gefährlich. Sie ist aus meiner Sicht sogar noch gefährlicher geworden. Das ist nicht nur wegen des NSU, sondern das ist gerade eben auch wegen dieser radikalisierten Einzeltäter, die dann loslaufen und Massaker verüben. Sie ist auch sehr gefährlich wegen der internationalen Vernetzung und sie ist auch zusätzlich gefährlich, weil sie über die sogenannte neue Rechte, das heißt das Spektrum von AfD bis hin zu Identitären, zunehmend auch Unterstützung, sagen wir zumindest ideelle Unterstützung, bis hin in Teilen des Bürgertums erfährt. Das heißt, da braut sich etwas zusammen, was wirklich demokratiegefährdend ist.
Wie wird dieses Potenzial für rechten Terror vom Bundesamt für Verfassungsschutz eigentlich eingestuft?
Also das Bundesamt für Verfassungsschutz hat nach meiner Meinung nach mit dem neuen Leiter Thomas Haldenwang da durchaus den richtigen Blick drauf. Das Potenzial wird als hochgefährlich eingestuft, aber es wird eben auch gesehen, dass es diese, sagen wir, ideelle Verbindungen gibt bis in rechtspopulistische Kreise hinein. Und Haltenwang gehört nun zu denjenigen, die also die AfD und die Identitären und diverse andere Gruppierungen aus diesem Bereich härter anfassen, als das lange Zeit beim Verfassungsschutz vorher der Fall war. Insofern scheint sich da ein ganzheitliches Konzept zu ergeben und ich hoffe sehr, dass das weiter vertieft wird.
Wenn wir am Ende unserer Sendung nochmal auf den Lübcke-Prozess zu sprechen kommen, dann wird klar, dass es noch viele Unklarheiten gibt, unter anderem auch die, ob Stefan Ernst als Einzeltäter handelte oder möglicherweise zu einem Netzwerk von Rechtsterroristen gehörte. Sie haben internationale Vernetzung angesprochen, das kommt vielleicht, weiß ich nicht, ob das hier zum Tragen kommt. Aber die Verfassungsschutzbehörden wollen die Netzwerke stärker kontrollieren. Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Auffassung nach, dass Stefan Ernst und Markus H. eben Teile eines Netzwerkes waren?
Also das ist insofern schwierig zu beantworten, weil die Tat selber offenkundig nur von Ernst bzw. von Ernst und Markus H. gemeinsam begangen worden ist. Ernst hat ja Markus H. Im Prozess schwer belastet, das habe ich ja live erlebt. Stefan Ernst und auch Markus H. waren eingebunden in rechtsextremistische Netzwerke, also nicht nur, sagen wir mal, was das Thema Terror angeht, sondern generell in gewaltorientierte rechtsextremistische Netzwerke. Und Stefan Ernst hatte ja bereits reihenweise schwere Straftaten verübt, also eben auch Gewalttaten. Insofern war er in dieser Szene drin. Er ist dann leider aus dem Blickwinkel der Behörden geraten, weil er eben eine Zeit lang unauffällig war, wobei wir im Nachhinein erfahren haben, dass auch das wohl nicht so ganz stimmt, weil er 2016 wohl beinahe einen Iraker erstochen haben soll. Aber das ist eben genau das Problem, wenn die Leute dann nicht mehr, weil sich bei irgendwelchen Demonstrationen, Aufmärschen mitlaufen, bei irgendwelchen Versammlungen sind und da auffallen, dann wird es natürlich für die Behörden schwieriger, da ein Auge drauf zu haben. Ich hoffe sehr, dass das sich jetzt ändert, wenn gerade auch der Verfassungsschutz, der ja weit früher anfangen kann zu beobachten als die Polizei, wenn der Verfassungsschutz da jetzt genauer hinschaut.
Aber nochmal nachgefragt, es ist durchaus möglich, dass so diese Einzeltätertheorie beziehungsweise diese Doppeltätertheorie auch greift, dass die nicht unbedingt im Auftrag eines oder unterstützt von einem Netzwerk gehandelt haben. Da gibt es ja auch durchaus andere Aussagen bisher.
Ja, ich weiß das, aber wir müssen uns auch als Journalisten natürlich an dem orientieren, was wir wirklich belegen können. Und belegbar ist bisher nur, dass Stefan Ernst Lübcke erschossen hat, dass Markus H. da eine Rolle gespielt hat, dass er möglicherweise auch dabei war, wissen wir auch nicht hundertprozentig, auch wenn Stefan Ernst ihn schwer belastet. Dass aber tatsächlich, sagen wir mal, ein rechtsextremes Netzwerk, Stichwort Combat 18 und andere Gruppierungen dahinter steht und diese Tat, sagen wir mal, in Auftrag gegeben hat oder zumindest unterstützt hat, lässt sich bislang nicht belegen. Insofern wäre ich da eben auch vorsichtig mit, sagen wir mal, wilden Theorien.
Verstehe. Frank Jansen vom Tagesspiegel, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung.
Gerne.
Warum ist es offenbar niemandem aufgefallen, dass Stefan Ernst auch Waffen an seine Kollegen verkaufte? Und warum interessierte es offenbar auch niemanden, dass sich scheinbar völlig biedere Leute für den Bürgerkrieg rüsteten? Es gibt eine Menge Merkwürdigkeiten im Umfeld dieses Prozesses. Wenn Stefan Ernst verurteilt wird, dann sollte man vor lauter Einzeltätern nicht unbedingt den Blick für die Netzwerke verlieren. Der Lübcke-Prozess war uns ein Tag wert. Morgen ist ein neuer mit einem anderen Thema. Mein Name ist Angela Fitsch. Ihnen einen angenehmen Abend.